Servus Dar und hallo, wir starten rein in die erste Folge von Kona und Kässpatzen an diesem Sonntag, dem 24. März 2024. Ein gutes Datum zu merken und vor allen Dingen mittendrin in der Trainingslagersaison. Ganz gleich, ob du dir diesen Podcast jetzt gerade auf den Kanaren, den Balearen oder einfach auf der Rolle beim Longrun oder beim Autofahren gibst, einstellen kannst du dich auf jeden Fall auf eine gute Stunde Triathlon. Ab sofort immer sonntags bis zum Ende der Camp-Saison. Und das mit Leuten aus der Triathlon-Welt. Darunter werden in den kommenden Wochen Menschen sein, die im Hintergrund in der Szene so manche Fäden ziehen, aber auch Profis und vor allem Age-Grouper, die gute Geschichten zu erzählen haben. So oder so, ich freue mich riesig drauf. Und apropos, ich bin Lena, mittlerweile mehr beruflich als sportlich aktiv im Triathlon unterwegs und im Team von Hannes Hawaitus bzw. 808 Project zu Hause. Aber viel spannender ist ja mein Premierengast. Das ist nämlich Utz Brenner. Der kann als Topcoach im Profibereich unter anderem von Kati Wolf, Flo Angert, Jana Uderstadt, früher auch Daniela Bleimel, Laura Zimmermann, Tanja Ehrert, einiges erzählen. Bekannt dürfte er so manchem aber auch als sportlicher Leiter in den Camps von Fuerteventura über Mallorca bis ins Allgäu sein. Kurzum, sowohl mit Kona als auch mit Kässpatzen kann der liebe Utz gut was anfangen. Ich würde sagen, Vorhang auf und Mikro an für Episode 1 des ersten und vermutlich auch einzigen Podcasts aus dem Hause Hannes Hawaitus. Willkommen zu Kona und Kässpatzen. Ja, Utz, schön, dass du da bist. Ein richtiges Hannes Hawaitus Urgestein, würde ich fast schon sagen, ohne dir damit zu nahe treten zu wollen. Ich habe für den Start gedacht, ich stelle dir mal ein bisschen eine freche Frage. Bist du eigentlich ein Triathlon-Nerd?
Also erstmal, hallo liebe Lena, vielen Dank, dass ich heute mit dabei sein darf. Also ich würde nicht sagen, dass ich ein Triathlon-Nerd bin, aber ich liebe die Zahl und wenn es darum geht, um das Training, das zu analysieren, dann liebe ich einfach da tief abzutauchen und verschiedene Thesen zu verfolgen und deswegen würde ich sagen, ja. Was das Trainertum anbelangt, die Analyse, bin ich sicherlich jemand, der gern die Tiefe sucht. Vielleicht heißt es Nerd. Und jetzt aber auf Triathlon bezogen, das würde ich in anderen Bereichen dann ansetzen. Ja.
Was war denn das Letzte, was dich begeistert hat? Also vielleicht war es eine Zahl, vielleicht war es eine Leistung, irgendwie sowas, wo du gesagt hast, boah, da habe ich echt nochmal gedacht, so, wow, habe ich so noch nicht gesehen oder hat mich überrascht oder es gibt mir nochmal eine neue Perspektive. Gibt es irgendwas, was dir so im Kopf geblieben ist?
Also da fällt mir spontan eines ein und das war die wirklich herausragende Leistung von Lucy Charles Sparkley auf Hawaii, also ihren Hawaii-Sieg. Es gibt auch viele andere, sicherlich kleinere Themen, was mich begeistert, was vielleicht auch uns Altersklassenathleten betrifft, aber ich denke, dadurch, dass wir oder viele von uns das auch gesehen haben, dann ist es eine Leistung, die von Anfang an, vom ersten Meter allein vollbracht wurde. Und wir leben in einer Welt, und da bin ich auch nicht so ein großer Freund davon, von vielen Strategien und Taktiken. Und ich darf ja auch mit schnellen Damen und Herren arbeiten. Und da nimmt es mehr und mehr überhand. Und wenn dann jemand von vorne eine solche Leistung bringt gegen absolute Weltklasse, dann gibt es für mich kein verdientere Hawaii-Siegerin wie im letzten Jahr die Lucy Charles. Ja, also das hat mich richtig begeistert.
Bist du auch mit so jemandem wie im Dan dann auch in Kontakt und sagst so, hey, cool, was euch da gelungen ist? Also es ist ja schon, ihr Triathlon-Trainer seid ja schon auch eine kleine Bubble extra so ein bisschen.
Ja. Also wir haben zum einen auch ein schönes Netzwerk, ja, das ist auch so ein allgemeines Wort, aber aus Expertise, wo Sportwissenschaftler drin sind, die an der Hochschule da forschen oder am IAT Leipzig, Mediziner sind mit drin. Da ist auch der Dan mit drin. Und wir haben jetzt seit, ja, auch sicherlich mal mehr, mal weniger auch Kontakt über die letzten 11, 12 Jahre. Das ist nie abgerissen und wir diskutieren sehr oft Leistungen. In dem speziellen Fall wusste ich, dass er, das habe ich im Vorfeld dann erfahren, dass er nicht auf Hawaii sein konnte. Und wenn dann die Lucy gewinnt und die Anne Zweite wird, dann haben wir nicht über die herausragende Leistung, da hat er natürlich meinen Glückwunsch bekommen, sondern ich habe ihm geschrieben, dass es mir unendlich leid tut, aus Sicht eines Trainers ist sein Platz in dem Moment auf Hawaii und ganz sicher nicht irgendwo anders. Aber es war, jeder weiß, er ist auch Head Coach bei Bora Hansgrohe und da gab es einfach mit Sicherheit Zwänge. Ich weiß nicht ganz genau, was auch dahinter steckt, aber das habe ich ihm geschrieben und wir haben daraufhin auch länger gesprochen und zwar auch diese Verantwortung als Trainer. Und dann auch diese Emotion als Trainer, weil er ist ganz sicher bis tief in die Nacht, ich parallel übrigens auch da gesessen.
Ich
und
auch.
Dann viele von uns, denke ich. Und das ist ein Punkt, ja, den wird er nie mehr, der ist weg. Und den hätte ich ihm unendlich gegönnt, weil in dem Moment geht es gar nicht darum, ob jemand X oder Y getreten oder gelaufen ist, sondern dieses gemeinsame Erleben im Zielraum oder im Anschluss an das Rennen, das ist da schade. Aber wir haben eben im späteren Verlauf dann auch mal diese Leistung nochmal kurz diskutiert, ja, und war fantastisch, ja.
Aber was fasziniert dich dabei? Du hast gerade schon so ein bisschen gesagt, so mit dem, dass du beeindruckt bist, so diese Leistung von Anfang bis Ende und so weiter. Ist es dann so, also was flasht dich als Mensch dabei? So, dass es dich noch vom Hocker haut auch nach all den Jahren auch Trainererfahrung und so ein bisschen.
Also erstmal ist es natürlich die Leistung per se, aber man muss vielleicht auch dazu sagen, dass für mich ist die Langdistanz, da fighten wir gegen die Elemente und hauptsächlich unseren eigenen Kampf, also hoffentlich mit einem Lächeln. Aber ich bin weit weg davon, eigentlich, okay, diese Taktik und so weiter. Ich darf es machen und auch das wird natürlich in der Tiefe ausgearbeitet, was man gehen kann und, und. Aber was mich da so begeistert ist, um jetzt einfach da mal kurz den Bogen zu spannen, dass in dem Zusammenhang hat man gesehen, es haben sich drei starke Gruppen gebildet hinter der Lucy Charles. Und nur ganz kurz eine Zahl, wenn wir alle Rad fahren, dann sparen wir halt in 12 Meter Abstand, je nachdem wie der Wind ist, aber 15 und mehr Prozent. Und das bedeutet wiederum, dass du natürlich, wenn du in so einer Gruppe fährst und nur zum Teil mal deine Nase in den Wind steckst, dass du halt eine ganz andere, eine bessere Voraussetzung hast, eine gute Laufperformance zu machen, wie wenn du allein die 180 Kilometer gefahren bist. Und das ist der Punkt, was mich begeistert. Und auch vor allen Dingen hätte sie sicherlich taktisch zwei, drei mitnehmen können im Schwimmen und das mit ihr zu machen. Aber nein, die ist hergegangen und das vom Schwimmen das erste an volles Rohr durchgezogen, auf dem Rad durchgezogen und beim Laufen. Und es ist ja auch jetzt schon ein bisschen bekannt geworden, dass er auch Probleme hatte mit den Waden, also auch dann Schmerzen. Und meine Überzeugung ist noch, und das rundet es vielleicht ganz gut ab, dass der Kopf, du musst ja ständig Entscheidungen treffen, du musst klar sein. Du hast im Nacken und es ist immer leichter zu jagen, wie gejagt zu werden. Wenn du dann auch noch mit Schmerzen und du weißt, dass hinten in Gruppen gefahren wurden und Körner gespart worden sind und das dann so durchzuziehen, also das hat richtig, obwohl ich mit Lucy keinerlei Verbindung habe, außer über dem Dann, so eine Freude ausgelöst, dass es das passiert ist. Also das ist fantastisch, ja.
Ja, crazy. Und vor allen Dingen das, was bei ihr noch dazu kam tatsächlich. Und ich finde, man darf auch bei Kona und Käsespatzen durchaus mal ein bisschen in Hawaii-Erinnerungen schwelgen, auch wenn wir schon viel, viel Monate weiter sind. Was ich bei ihr noch krass fand, ist wirklich so, sie hat halt so oft diesen Platz 2 gemacht. Und du gehst mit dieser, du weißt, dass du es ja eigentlich in dir hast. Ja, das wusste sie ja auch vorher. Und dann auch nicht nur diesen mentalen Druck im Rennen, sondern auch mit dieser Erwartungshaltung, die da hinten noch dran hängt und auch so ein bisschen dieses, ja, klar, auf dem Marathon geht die eh ein. So, das war ja tatsächlich auch, womit keiner gerechnet hat, so ein bisschen, weil das eben halt schon so oft schiefgegangen ist, in Anführungszeichen, wobei das natürlich Meckern auf hohem Niveau ist. Ne, aber dieser Druck war ja auch noch da. Und dann hast du halt nicht irgendjemand, der dir im Nacken sitzt, sondern irgendwie noch eine Anne Haug. Also keine Ahnung, das bin ich total bei dir und finde es aber schön, wie du drüber redest, weil das zeigt so ein bisschen, und du darfst gerne so viele Zahlen droppen, wie du möchtest, das zeigt so ein bisschen, dass da doch, also ein, wenn nicht der Nerd, dann doch der Passionist da so drin steht, der Enthusiast, der leidenschaftliche Sportwissenschaftler irgendwo auch. Und warum sage ich das? Das war nicht immer so. Der Weg in den Triathlon, der war bei dir, ja, kam von ganz woanders. Und wer dich nicht kennt, der dürfte es vielleicht interessieren, wie ging das eigentlich alles los und was war vorm Triathlon bei dir?
Ja, also ich selber habe einfach einen kaufmännischen, betriebswirtschaftlichen Background und habe da auch meinen Traum erfüllt. Und ich denke, das darf ich hier in dem Rande sagen, meine Traumfirma war die Firma IBM, die sicherlich zu meiner Zeit dann mehr oder weniger Google etc. dann war. Und dort war ich viele, viele Jahre oder mein Berufsleben dort. Und habe das mit großer Leidenschaft oder mit gleicher Leidenschaft auch seinerzeit dann getätigt. Und ich habe sehr, sehr viel gelernt bei IBM. Aber vor allen Dingen hat mir auch IBM die Basis gegeben, vor 10 Jahren zu sagen, wirklich im noch jungen Jahren zu sagen, ich mache mal jetzt was komplett anderes, ohne finanziellen Druck, sondern ich konnte frei entscheiden und konnte das, was ich auch über Menschen, Struktur, Planungen und so weiter mitgenommen habe, dann anwenden. Also das war eine unglaublich tolle, spannende Zeit mit viel Reisen und viel Verantwortung ausgelebt. Und es kam irgendwann der Tag, als ich dann morgens, und bei IBM war es gängig, dass man sehr früh mit Telefonkonferenzen und Meetings dann beginnt, dass ich einfach am Seufzen war, irgendwo, ein, nennen wir es ruhig mal, schweres Herz, und habe dann alle Termine streichen lassen, habe mir einen Raum buchen lassen, bin dort rein mit einem weißen Blatt Papier, habe das abends mit meiner Annette diskutiert. Die nächsten 2 Tage waren das alles finanziell mal irgendwo auf eine Bahn zu bringen, weil man natürlich vielleicht irgendwelche Wohnungen hat und Darlehen etc. Also diese Strukturen, ich hatte natürlich auch noch die Verantwortung für 2 Töchter, die am Ende von der Schule waren, vorm Studium gestanden sind. Das muss natürlich auch alles auch abgedeckt sein. Und dann war eigentlich nach 3-4 Tagen klar, ich werde noch was anderes machen und bin dann raus und bin eigentlich da über, auch da Hannes und Christoph, enge Freunde, dann direkt, als ich mehr oder weniger außerhalb der IBM war, in die Camps gekommen und bin mehr und mehr reingewachsen in das sportliche Thema. Und was man nicht glaubt, wenn wir das Trainieren anschauen, Trainingspläne zu machen, dass das sehr viel auch mit dem Thema zu tun hat, was wir draußen in der freien Wirtschaft, auf was wir treffen. Wir müssen ein Ziel setzen, wir müssen
Ressourcenhaushalten.
Ja, auch das, einmal Ressourcenhaushalten, aber dann auch mehr oder weniger hier eine Struktur dahinter zu bringen. Daher kommt auch die Aussage, Erfolg ist planbar. Und das darf ich jetzt mit jungen Menschen, deren Träume dran zu arbeiten. Also es war einfach dieser Teil ganz arg wichtig und mit viel Freude. Und bin dann in den Sportbereich gekommen und vielleicht noch den Satz dazu. Also Triathlon war bei weitem nicht von, also immer. Also ich habe in der Jugend sehr früh mit Tennis angefangen, habe auch mal davon geträumt, vielleicht damit mal auch Geld zu verdienen. Skifahren war sehr konzentriert. Und die 2 Sachen, wenn mich jemand fragen würde, konntest du vielleicht mal irgendwas, dann wäre es am ehesten dieses, ganz sicher nicht Ausdauer. Und über eine Wette ging es dann zum Triathlonsport einige
wie über
Jahre
Wette
zurück. Ja, genau.
Das ist ein spannender Fakt. Das würde ich jetzt gerne nochmal genauer hören. Über eine Wette. Das sind immer die besten Geschichten tatsächlich, die so da rauskommen.
Ja. Also es ging die Wette von einem Freund, der Triathlon gemacht hat, recht gut, von Ludwigsburg seinerzeit. Den kann man auch da nennen, Michael Guschebauer, der war seinerzeit recht gut auch unterwegs. Wir machen ein Triathlon. Und diese Minuten Abstand, die ich auf ihn habe, so viel Spiele durfte er nicht machen. Also wenn ich jetzt 6-0, 6-0 im Tennis gegen ihn gewinne, dann habe ich 12 Minuten Luft. Und es waren übrigens 12,5 Minuten, die ich gegen ihn verloren habe. Also ich habe verloren. Es war ein Essen, was ich kochen musste. Habe mir sehr viel Mühe gegeben, ja. Aber ich bin dann beim Triathlon geblieben, weil es einfach viel Freude gemacht hat. Und wenn man den Virus dann einmal intus hat, dann ja, war ich chancenlos da drin. Und mit viel Freude habe ich dann viele, viele Triathlons auf meinem, ja, das darf man ruhig so sagen, bescheidenen Niveau, aber mit viel Freude. Und weil ich immer gucken musste, wie ich vielleicht das Optimum raushole, habe ich mich schon früh damit beschäftigt, wie man vielleicht dann ja mal die eine oder andere Minute noch rausholt. Ja.
Was ist die Faszination Triathlon für dich? Ich sag mal so, ich fange mal so an, aus Perspektive eines Athleten. Also was hat dich als Athlet damals am Triathlon fasziniert?
Also auch jetzt wieder spontan, was mir einfällt, ist, dass du wirklich mit allen, also auch den Top-Leuten an der Startlinie stehst. Ja? Also ich kann mich an eine Situation erinnern, da war ich vielleicht ein bisschen zu ambitioniert, bin ganz vorne gestanden beim Triathlon dann hat sich noch einer dazu gedrängt und dann haben wir kurz geplaudert. Das war übrigens der Daniel Unger.
Einer hat ihn dazu gedrängt.
Ja, also ich hatte ihn dann auch nach dem Startschuss wirklich nach 10 Metern schon nicht mehr gesehen. Aber das drückt so ein Stück weit das aus. Wir sind alle da irgendwie zusammen und auch zu der Zeit war auch gerade jetzt ein Thomas Hellriegel, auch so Holger Lorenz, ein Lothar, ganz besonders eine Nicoleta, wo wir heute noch sehr, sehr freundschaftlich verbunden sind, viel Kontakt gehabt. Und das war, ja, wir waren einfach zusammen. Da war es einfach in dem Zusammenhang nicht so, dass hier ist der Boris Becker und dann kommt lang nix, sondern das war halt wirklich eine Nicoleta und die dann im gleichen Verein wie meine Annette gestartet ist, Bundesliga. Und ja, dann waren wir beim Grillen und. Also das ist erstmal diese, man kann es ruhig sagen, zu der Zeit auch, habe ich wahrgenommen, eine Familie. Ja. Und dann ja, hast du das wahrgenommen. Und übrigens, den nächsten Wettkampf habe ich mich dann ordentlich eingeordnet, wo ich hingehöre beim Schwimmen. Und das war ein paar Meter weiter hinten. Ja.
Okay, aber das ist auf jeden Fall spannend, weil über welchen Zeitrahmen sprechen wir gerade so die Anfänge dabei, wenn du es so sagst? Ja, also welches Jahr war das? Welche Jahre?
Also mein ersten Triathlon habe ich 92 gemacht oder 91, ja. Und genau. Und
da war Triathlon ja noch anders, ne, als heute, muss man ja definitiv so sagen. Und da war das wirklich noch so ein bisschen, jeder kannte jeden. So stelle ich mir vor, in meiner romantischen Vorstellung, das ist so sehr klein, sehr neu. Man hatte so ein bisschen diesen Unternehmergeist, vielleicht auch wieder Visionäre, die da aufeinander getroffen sind, die von diesem Mythos ein bisschen geträumt haben, oder? Kann man das so zusammenfassen? Das hat euch geeint?
Also ja, definitiv. Es gab viele Wettkämpfe. Also wenn man jetzt auch mal von unserem Verein dann startet, dann haben wir uns zusammengesetzt. Wir waren vielleicht 30 Aktive. Heute sind wir übrigens 190 in dem Verein. Und wir haben uns am Samstagnachmittag getroffen auf DIN A3-Papier. Oben waren die Termine und die Rennen und links unsere Namen. Und dann haben wir geguckt, dass wir möglichst viel zusammen machen, angekreuzt. Dass zum Beispiel für die Challenge Rot, damals noch Ironman Rot, hat man sich per Brief angemeldet und hat dann einige Wochen gewartet und dann die Zusage bekommen. Genauso auch mit Ergebnislisten, die hat man dann irgendwie nach dem Rennen, wenn man einen frankierten Umschlag geschickt hat, irgendwie dann, ja, ich sag mal 6-7 Wochen danach, dann ist man mit Marker da gesessen, also man hat keine Auswertung bekommen in der Altersklasse oder ähnliches.
Großartig.
Das war schon auch eine spannende Zeit, ja.
Unglaublich, also, ja gut, aber damals war es ja auch noch machbar und auch nicht anders machbar wahrscheinlich.
Aber genau, sehr, ja. Sehr schön, ja. Genau. Und das hört sich von meinem früheren Leben an. Dabei bin ich ja auch erst Mitte 30. Nee, also von der Seite, ja. Also auf jeden Fall eine spannende Zeit und hatte auch was Gutes für sich hier.
Ja. Was ist denn von diesem Vibe von damals heute noch geblieben? Würdest du sagen, es sind noch immer dieselben Typen, die da an der Startlinie stehen? Also nicht dieselben, sagen wir nicht dieselben, sondern sind es noch, ist das noch ein ähnlicher Schlag Menschen, die da stehen und sich reinstürzen?
Also ich denke erstmal, dass der eigentliche Triathlet grundsätzlich sehr offen ist für Neues, der innovativ ist, ist eine junge Sportart. eine unglaublich eine Sportart, die sich entwickelt. Und da kann ich auch mal eines erzählen. Wir hatten jetzt letztes Jahr im September auch unter anderem vom DAN mit organisiert. Da waren wir 12, 13, 14 Trainer zusammengekommen. Das war in Rischen.
Und habe ich gesehen, auf Social Media habe ich das gesehen. Yeah. Hatte, glaube ich, Laura Sophie Using hatte, glaube ich, was gepostet, wenn ich es recht gesehen habe.
Ja, also ich war da auch dann, habe mich dann auch bei Tourismusverband in Rischen auch nochmal bedankt. Die hatten uns damals auch mit eingeladen und wirklich auch ein spannendes Programm. Aber wir hatten dann auch da die Möglichkeit, zum Beispiel mit den Bundestrainern vom Biathlon, Langlauf und auch heute übrigens noch eine schöne Verbindung, wo wir uns klasse austauschen. Und wenn du das vergleichst, dann siehst du oft ein Lächeln von denen, wie innovativ wir sind, über was wir reden. Ja, das ist in dem Triathlonsport, wenn man jetzt einfach mal an Auflage denkt, Lenker und so weiter, was natürlich beim Radsport als Beispiel über die UCI natürlich reglementiert ist, das ist bei uns sehr innovativ noch, ja, und gerade was Aerodynamik anbelangt, gut, da ist natürlich jetzt auch der Radsport vorne, aber da war der Sport Triathlon, und das ist schon auch heute geblieben, sehr innovativ, und auch der Mensch muss dann meines Erachtens neugierig sein, offen sein, auch tolerant von Änderungen, und das Klientel erlebe ich heute noch, ja. Und wir merken es natürlich jetzt mit den Carbon-Schuhen, dass dann auch reglementiert wird. Da muss man sicherlich auch aufpassen. Aber grundsätzlich erlebt man diesen Typus Menschen, der offen ist in dem Triathlon. Das nächste ist, dass du die Menschen erlebst, die das natürlich, ich sag mal, diesen Mythos, einmal Hawaii, aber auch diesen Mythos Langdistanz, Ironman. Also das ist sicherlich, wenn man mal überlegt, früher sind wir vielleicht einen Marathon gelaufen, dass man sagen konnte vielleicht auch, oder dass man das Erlebnis hatte, Marathon. Ich denke, dass wir, wenn jemand einen Ironman gemacht hat, dass das sicherlich auch so ein Traum ist, so ein Ziel mit. Ja, also auch der Typus Menschen, den erlebst du. Und dann haben wir, denke ich mal, auch einen Bereich, weil es sehr, sehr gesund ist. Wir haben Schwimmen, wir haben das Radfahren und ein bisschen ein Stück weit weniger das Laufen. Bedeutet, den Vorteil nehmen wir auch noch mit, auch wenn es ein höherer Aufwand ist. Wir haben sehr disziplinierte Menschen, weil du musst die Struktur abarbeiten, du musst die drei Disziplinen plus Athletik, Kraft unterbringen. Und den Typus, der war vor 15, 20 Jahren sicherlich meines Erachtens schon da und auch heute. Ja.
Stichwort Nizza. Wir haben es letztes Jahr gesehen, abgesehen davon, dass es irgendwie das ganze Thema mit Frauen-WM dort, Männer-WM dort, dass noch tatsächlich ganz schön viel möglich ist in diesem Innovationsbereich. Das haben wir definitiv auch gesehen, also gerade im Bike-Bereich, ne, war ja enorm, also und war auch total spannend, das zu betrachten. Gibt es irgendwo was, wo du sagst, oder glaubst du, dass wir schon am Ende der Fahnenstange angekommen sind? Oder glaubst du, da werden wir in den nächsten Jahren noch viel krassere Sachen sehen? Ich denke jetzt nur an den Helm, den Smart gerade gelauncht hat. Gewöhnungsbedürftig, aber hey, that's the game. Solche Dinge passieren halt dann gerade und sind natürlich auch für Zeitfahrer. Und mich würde es fast nicht wundern, wenn es irgendwo an der Triathlon-Startlinie diese Helme auch irgendwann kursieren. Gerade noch unvorstellbar, aber kann passieren.
Genau, ja, also definitiv. So. Also ich glaube, wir sehen, ob jetzt beim Laufen mit dem Carbon-Schuh, unwahrscheinlich Innovation. Auf dem Rad, du hast angesprochen, ob das die Aerodynamik ist, und dann nur als Stichwort. Ich meine, wir wissen heute, dass diese Rennanzüge, da hat niemand drauf geachtet. Vor 5, 6 Jahren ging es dann los mit der Aerodynamik, und die haben so Entwicklungssprünge gemacht, dass wir heute selbst, ich kenne eine Zahl von der Daniela Rüff, die in Rot mit einem neuen Anzug gestartet sind, also gleich mal umgerechnet, das halt 5, 6, 7 Minuten bei gleicher Leistung ausmacht gegenüber ihrem, der schon gut war davor. Und das ist im Radfahren sicherlich, das ist sehr viel. Und dann aber auch auf der anderen Seite, diese Schritte, die werden weitergehen. Und man muss dann sicherlich unterscheiden, das ist am Laufen, aber wir sehen das, was jetzt zum Beispiel die PTO macht mit ihrer Rennserie. Da gibt es viele Entwicklungsschritte, die wir ja auch auf der Basis von der olympischen Distanz sehen. Dann jetzt PDO, Ironman hat nachgezogen, macht für die Langdistanz mit der Ironman-Serie dann Dinge. Und ich glaube, dass da auch durch solche Dinge wie der Race Ranger, der die Abstände misst, auch weiteres passiert, um noch fairere Rennen zu machen. Also, dass sie mir bei Weitem noch nicht am Ende der Fahnenstange. Ja.
Und jetzt natürlich die Gretchenfrage für alle Leute, die, also es klingt so nach Profi, aber im Triathlon gibt es eine Besonderheit, dass ich so Profisachen auch relativ schnell, finde ich, für diese Sportart auf den Age-Grouper-Bereich weiter vererben, weil die Leute halt Bock drauf haben, muss man ganz klar sagen, weil sie daran Interesse haben, weil Profis und Age-Grouper so nahe sind. Was können denn wir Age-Grouper von sowas eigentlich mitnehmen? Vielleicht nicht unbedingt jetzt kauft euch das und das Equipment, sondern eher so dieses Mindset. Also was kann ich mir als Age-Grouper abgucken, was mir auch tatsächlich, egal mit welchem finanziellen Background ich an der Startlinie stehe, was mir was bringt? So.
Ja, also ich denke, dass wenn vielleicht noch so ein Schritt davor ist mir gerade eingefallen, das kann man jetzt nach, ist ja schon fast verjährt. Ich glaube, dass wir, das, was ich auch geschildert habe, natürlich auch für uns jetzt mal Altersklassenathleten und ich repräsentiere das. Ich darf das sagen, Lena, du sicherlich auch. Und dann haben wir über die Medien die Möglichkeit zu erfahren, weil irgendwo ein Test veröffentlicht wurde, dass der Anzug XY jetzt schneller ist als der alte und im Vergleich der schnellste war, dann neigen wir dazu, dass wir, ob Profi oder nicht, dorthin rennen. Auf der anderen Seite ist es auch so, dass wir natürlich das genießen, einen Jan Frodeno, Sebi, die leider nicht mehr mit dabei sind, aber doch mit dabei sind weiterhin, aber wenn die in dem Anzug X, der auch noch pfiffig aussieht, dann streben wir gewisserweise mit danach, weil das ist gut für ihn, dann ist es auch für uns gut im Altersklassenbereich. Ich glaube, im Altersklassenbereich für uns ist immer ganz arg wichtig, dass man eines nicht vergisst, dass wir in erster Linie sicherlich eine Familie haben, einen Beruf haben, der nicht Triathlon-Profi heißt, sondern einen Beruf haben, wo wir 8 und mehr Stunden unsere Leistung bringen müssen. Dafür wird man bezahlt. Das muss man sehen. Und dann kommt an dritter Stelle schlichtweg unser Hobby, was wir natürlich sehr ambitioniert betreiben müssen. Und wenn wir dann unter dem immer schauen, dass die Gesundheit wirklich ganz, ganz oben steht und auch das Sozialleben ganz, ganz oben stehen, um einfach auch, ich sag mal, dieses Hobby mit einem Lächeln zu durchzuführen, dann ist das der gravierende Unterschied gegenüber einem Triathlon-Profi. Teilweise ist es so, von den ambitionierten Altersklassenathleten, die trainieren gar nicht mal arg viel weniger. Speziell übrigens beim Schwimmen, aber da geht es einfach um die Wasserzeiten, dass man das schwer organisiert bekommt. Aber es ist in der Entlastung, es ist der Mittagsschlaf, es ist Kaffee mit Freunden und so weiter, die dann natürlich in der Entlastung stattfinden kann. Das haben wir nicht. Ja? Weil im Normalfall kommen wir 16, 17 Uhr draus. Das muss man immer so sehen. Und ich glaube, dass wir mehr und mehr eine Kultur haben, dass wir sehr viele tolle Informationen über YouTube bekommen, über die Podcasts bekommen, die uns einfach weiterhelfen, gesund diesen Sport sinnvoll zu betreiben. Auch hier mal nochmal kurz ein Blick in die Vergangenheit. Früher war es einfach so, es gab keine Pläne. Ja, es gab keine Pläne. Da hat der Vereinsbeste am Samstag das im Radfahren gegangen. Der hat das Tempo vorgegeben. Und hin war, solange wir dranbleiben, bleibt man dran. Ja, und Ernährung gab es gar nicht. Ja, aber voll. Und in dem Zusammenhang ist es dann das nächste Stichwort, wo man einfach heute weiß, okay, was, wie viel führt man zu, in welchem Training führt man das zu? Und die Dinge erleben wir über den Profisport, über daraus, was an Forschung mit reinkommt. Und ich glaube, dass mehr und mehr praxisnah für uns Age-Grouper dann zu uns gelangen und wir können das umsetzen und gesünder und, ich sag mal, mit besserer Performance unseren Sport dann ausüben.
Ja, wobei du hast, wenn du gerade mit uns irgendwie im Camp bist, ob jetzt Fuerte, Lanzarote, Kanaren, Mallorca, wo auch immer auf der Welt, du hast ja dann die Leute, die sich davon haben inspirieren lassen und manchmal vor lauter Ambition und Lust auch auf das Ganze vergessen, ihr Setting so gegenzuprüfen und sagen, okay, das funktioniert ja so gar nicht. Da ist ja natürlich für dich auch so ein Feingefühl auch eine weitere Herausforderung, die Leute auch erstmal wieder auf den Boden zurückzuholen und zu sagen, hey, bitte vergiss nicht, du bist eh schon Alltagsheld, weil du machst das alles in dem Umfang, da willst du es machen und dafür wirst du nicht bezahlt und zusätzlich hast du noch eine andere Belastung. Das ist wahrscheinlich so diese typische Age-Grouper-Trainer-Herausforderung, die vor der du dann zumindest in den Camps auf jeden Fall stehst, oder?
So ein bisschen
die Leute wieder einzunorden, so ein bisschen.
Ja, also ich glaube, dass jetzt gerade auch, wenn ich jetzt an Mario, Daniel, Faris, die alle ja unter unserem Dach dann die Camps anbieten, dass das Unterschied, das Facettenreiche, dass jeder Altersklassenathlet, jeder Gast eigentlich sich wiederfindet bei einem der Trainer oder auch bei mehreren. Ich denke, dass es immer ein Ziel ist, wenn man sich einfach mal vorstellt, was jetzt vielleicht wie jetzt war im Januar oder jetzt ab Samstag beginnt dann auf Mallorca dann die entscheidende Saison, Camp-Saison. Es sind 14 Tage, die man das Trainingslager geht. Ja, in der Regel arbeitet man bis einschließlich Freitag. Ja, dann fliegt man am Samstag womöglich sehr, sehr früh los, kann plötzlich kurz fahren, ist voller da, der Muskel ist noch frisch und so weiter. Und da wollen wir schon ansetzen, weil man kann dieses Trainingslager bereits am ersten Tag mehr oder weniger in eine Bahn lenken, die nicht gut ist für den Körper, also dass man einfach platt ist und ähnliches. Da schauen wir, dass wir erstmal sehr moderat grundsätzlich auch einsteigen, aber was viele natürlich auch von meinen Trainerkollegen dann auch machen und wir im Speziellen immer am ersten Abend mal abholen, wie holt man das Optimale aus dem Trainingslager raus. Und da hört man sehr viel, dass man plötzlich von 10 Wochenstunden als Beispiel Training plötzlich auf 20 plus geht. Das ist möglich, aber man muss sich das einfach wie einen Tank vorstellen, dass man halt da nicht immer Vollgas fährt, sondern einfach moderat 90 bis 120, dann kommt man relativ weit. Auf seinen Körper hört, dass man die Softfacts betrachtet, wie Schlaf, auch Ruhepuls, dass man sich sehr gut ernährt, speziell in den Einheiten. Ja, es darf kein Gewicht gemacht werden in dem Trainingslager, sondern einfach, es geht dadurch, die Qualität sicherzustellen und diese Informationen wollen wir rausgeben. Und auf die Menschen triffst du, aber was ich erfahre, eine unglaubliche Offenheit, Dankbarkeit, diese Informationen mitzugeben, dass man denen einfach mal auch sagt, dass jetzt die Damen mit 40 Gramm in der Stunde, die Herren mit 50 Gramm einfach mal grundsätzlich einlocken und das trotz Frühstück wirklich zuzuführen, auf dem Rad sofort, beziehungsweise auch dann, wenn es ans Laufen geht etc. Ja.
Kona und Kässpatzen ist tatsächlich auch gedacht für das auslaufende Camp-Saison. Das heißt, wir sind so im Frühjahr unterwegs, jetzt zumindest für diese erste kleine Mini-Staffel sozusagen. Da wäre jetzt tatsächlich so die Frage, egal ob jetzt Camp oder zu Hause, wenn wir jetzt so im Frühjahr sind, man kommt so aus diesen schweren Wintermonaten, man merkt schon, ey, so wenn der erste Tag 15 Grad ist, dann merke ich in mir schon so, boah, ich muss aufs Zeitfahren, ich habe Lust rauszugehen, also diese super tolle Motivation und dieser Antrieb, den man hat, dann rauszugehen und so. Was das so sind, so die Herausforderungen für Age Grouper genau jetzt, also so diese Phase, die jetzt kommt, so Wintertraining, man ist, keine Ahnung, 2-3 Monate schon wieder im bestenfalls im konstanten Training drin, startet jetzt so noch nicht auf die konkrete Saisonvorbereitung, aber man hat definitiv schon am Horizont, demnächst ist das Highlight, ist das erste Rennen, ist vielleicht das Warm-up schon irgendwie in Sicht. Was gibst du dann den Leuten mit für jetzt, so Zeit März?
Ja, also ich denke, das erste Mal ist einfach die Situation zu verstehen, von wo kommt man, ja. Also und das ist halt in der Regel, dass man sehr, sehr viel Stress von der Arbeit verabschiedet die Familie, dann um einfach mal auch das darzustellen, wenn wir fliegen, dann ist es für unseren Organismus, wie wenn wir an 3000 Meter Höhe sind, ohne jetzt dieses Feld aufzumachen, aber es ist eine Extrembelastung für das Metabolische, dann haben wir ein Buffet, wir essen mehr, wir essen spät, wir haben ein anderes Bett, werden sicherlich erstmal uns daran gewöhnen müssen. Das sind viele Facetten, die auf einen einkommen. Und da ist ganz halt wichtig, dass wir dem Körper erstmal metabolisch die Chance geben, anzukommen. Ich mache es auch immer mit dem Vergleich. Jetzt ist gerade die Jana Uderstadt auf Mallorca angekommen. Und auch dort wird es immer diskutiert. Aber die Profis, auch ein Flo Anger, auch eine Kathi Wolf, die starten, die kommen an, machen an dem Tag außer vielleicht 20 Minuten Ankommen, Spaziergang, Footing. Leichtes Laufen.
Ja. Footing, weißt du das?
Zum Beispiel. Und dann kommen ein ganz einfacher Tag, also ganz locker vielleicht alle Disziplinen mal durch, aber sehr, sehr locker, da können wir alle mitfahren. Und der zweite Tag ist dann schon ein Stück weit mehr Richtung Trainingslager. Und der dritte Tag ist schon wieder Entlastung, um dem Körper einfach die Zeit zu geben. Wir überwachen das auch ein Stück weit über natürlich Schlaf, HRV und die Themen. Aber jetzt wieder zurück, das zu vermitteln, wo wir herkommen. Und unser Ziel ist ja auch klar, wir wollen 14 Tage sinnvoll, gesund trainieren. Und zwar sinnvoll trainieren bedeutet, dass wir von der Belastung das so steuern, dass wir nicht nach Hause kommen und dann erstmal eine Woche krank sind, sondern dass wir das optimal mitnehmen, dass wir optimal den Reiz gesetzt haben. Und ganz halt wichtig ist, dass wir in diese Falle tappen, dass wir am Anfang uns sehr, sehr gut fühlen und dass wir mehr und mehr in die Müdigkeit kommen und dann hat es Auswirkungen, dass man vielleicht nicht mehr so gut schläft, weil der Körper dann arbeitet und dann ist man in diesem Kreisel drin, wo man sich ins Ziel rettet. Ja? Aber man hat die Chance, während dem Trainingslager, speziell wir Altersklassenathleten, mehr und mehr auch schon in Form zu kommen. Und dann ist es optimal, wenn wir, ich sag mal, schon auch müde, den Reiz und glücklich ausgeruht in den Flieger wieder sitzen. Und dann ist ganz halt wichtig, dass wir verstehen, es gibt den Muskel, es gibt Herz-Kreislauf, es gibt Energiestoffwechsel, es gibt die Hormone, es gibt dieses neuronale System. Und viele, die ich jetzt gerade aufgezählt habe, eigentlich nur den Muskel, das spüren wir. Aber die anderen Systeme sind teilweise noch mehr belastet und wir verlieren an Qualität. Und da geht es einfach darum, das praxisnah vernünftig mitzugeben, dass man weiß, man steht dort. Und dann kann man viel über Körpergefühl das machen und man kann dann Hilfestellung geben, wenn man normalerweise in der Leistungsgruppe 2 fährt, dass man einfach in Leistungsgruppe 3 fährt, einfach eins tiefer und das auch genießt. Und man muss nicht hier schon im Schwellenbereich fahren, ja.
Also weniger Stress machen, nämlich so ein bisschen.
Weniger Stress machen.
Enjoy. Und ja. Wie stehst du dann dazu? Also, weil du hast jetzt HRV und sowas angesprochen und ich gucke jetzt selbstkritisch, man sieht es ja im Podcast zum Glück nicht, aber ich gucke jetzt an meine eigenen Handgelenke und sehe dort sowohl eine Garmin und natürlich auch eine Whoop. Also so mehr Überwachung geht quasi nicht. Es ist aber auch ein typisches Triathlon-Phänomen so ein bisschen. Was bist du da ein Fan von, dass ich das dann auch, also ich meine, ich kriege da 1000 Daten. Für Trainer war das immer super. Jetzt habe ich gerade aktuell keinen Trainer. Ich habe die Daten trotzdem. Ich gucke sie mir jetzt gerade nicht en Detail an. Aber bist du dann Fan von so dieses Gadget-Ding, was sich so im Age-Grouper-Bereich durchsetzt? Oder sagst du, boah Leute, lass mal ein bisschen mehr Körpergefühl da? Ich glaube, aus Trainersicht wahrscheinlich eher Zweiteres. Ne? Das ist meistens ja so, ja, dass die Trainer das sagen. So.
Ja, also es ist, ich weiß, dass ich da jetzt sehr konzentriert sein muss bei meiner Antwort. Aber Punkt 1, ich würde, wenn ich uns Altersklassenathleten erreiche, dann würde ich beim Schwimmen von vornherein sagen, hört auf mit dem Abdrücken, weil wenn man genau hinschaut, dann habt ihr einen Meter vorher fangt an abzudrücken, dann habt ihr nicht komplett die 50 Meter im Trainingslager oder 25 Meter geschwommen. Vor allen Dingen auch das Abdrücken, der Körper trainiert eh weiter. Also es gibt eigentlich im Schwimmen keinen Grund, das zu haben, weil in der Regel gibt es eine Uhr dort, da kann man das überwachen, da kann man auch mal den Puls nehmen, wenn es sein muss. Grundsätzlich ist es so, bin ich ein ganz, ganz großer Fan davon, wenn das richtig eingesetzt wird. Und für mich ist es dann speziell für uns richtig eingesetzt, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Körpergefühl nehmen und wir haben eine neutrale, objektive Information, was vielleicht die Fakten denn waren. Ja? Und um dieses Körpergefühl auch mehr zu schulen, weil es ist, muss für uns alle immer klar sein, dass selbst wenn ich jede Woche immer diese 7 gleichen Einheiten trainiere, ist jedes Training ein anderes. Wird beeinflusst über die Ernährung, über den Schlaf, viele, viele Faktoren, über den Stress, den wir über den Arbeitstag haben, vielleicht auch mal Ärger in der Familie und Ähnliches. Es ist, jedes Training ist anders. Und wenn man dann nur gegen die Zahl geht und will die toppen, ist man, ich sage jetzt mal salopp, nicht fair zu sich selber. Also wichtig ist, diese Daten, wenn man zum Beispiel sagt, komm, ich gucke mal den Schlaf an und ich probiere mal aus, Kaffee ab 12 Uhr nicht mehr und am anderen Tag habe ich um 16 Uhr noch genommen. Übrigens weiß man mittlerweile, Koffein bleibt im Körper 12 Stunden, das bedeutet 16 Uhr kann man vielleicht etwas schwerer einschlafen. Und wenn man das dann einfach überprüft, ja, aber das Gefühl sagt es einem dann auch am Ende. Ja. Wer ambitioniert unterwegs ist als Altersklassenathletik im Profitum, ist es unabdingbar, um diesen Fortschritt zu messen. Aber jetzt, wenn ich mich nehme, natürlich lasse ich das mitlaufen, um zu sehen, wie viele Kilometer, dass ich irgendwie unterwegs bin. Aber ich gehe nur nach Körpergefühl, ich gehe nur nach Lust und Laune. Und dann ist es auch für mich in Ordnung, wenn ich dann vielleicht bei dem 10-Kilometer-Lauf keine Bestzeit habe. Aber grundsätzlich ja, Nutzen für das Körpergefühl und dann aber auch ambitionierte, um einfach festzustellen, bin ich gut in der Entwicklung oder gehe ich vielleicht ins Übertraining und Ähnliches.
Jetzt waren wir ja schon bei diesem ganzen Training wirklich Deep Dive, was du auch so hast. Schließt sich natürlich die Frage an, was würdest du sagen, ist denn deine Trainingsphilosophie? Gibt es so einen Leitsatz, den du immer verfolgst? Vielleicht ist er auch schon angeklungen, ich bin unsicher. Aber so, was ist so typisch für dich?
Ja, also ich hoffe, dass wenn jetzt auch meine Athleten oder unsere Gäste im Camp sagen, oh, der achtet auf uns, der achtet auf die Gesundheit und man haut nicht nur einfach drauf, sondern hat einen Plan und eine Idee, um einen sinnvollen Reiz zu setzen, um eine stetige Entwicklung zu haben. Ja. Ich möchte es vielleicht damit auch unterstreichen und da vielleicht jetzt nochmal der Link auch zu dem Profitum. Wir erleben momentan, dass extrem viel und hart trainiert wird. Ja. Und die Problematik ist die, dass wir das ja über diese sozialen Medien auch sehen und irgendwo, so wie wir das mit dem Rennanzug vorher geschildert haben, dann auch die Dinge mitnehmen und wollen eigentlich davon auch mit profitieren. Das bedeutet wieder neue Einheiten. Und wenn jetzt dann ein Magnus Ditlev 3x3 Kilometer in 15 Minuten läuft, dann, ja, dann wollen wir das auch umsetzen. Ist immer eine Gefahr sehr groß. Um das zu vermitteln, wo stehen wir und was ist der optimale Reiz, ist das eine. Und ganz oben steht einfach die Gesundheit. Und man kann es damit festmachen, ich glaube, jeder zu der Jahreszeit hat immer mal wieder zu kämpfen mit einer Erkältung. Und wenn man eine Erkältung hat und nur eine Woche, ja, dann sind wir die ersten Tage einfach so dankbar über die Gesundheit, dass wir einfach rausgehen können, dass der Puls wieder normal ist und so weiter. Und das mitnehmen, weil es gibt nichts Schlimmeres, wenn man dann irgendwie einen Ermüdungsbruch hat, irgendwie eine Patella, die entzündet ist, eine Plantarfasse und die Themen. Einfach das von vornherein und das zu vermitteln, auch in bei meinen Profiathleten, dass die wissen, warum man es macht und immer das Ziel haben, den Reiz zu setzen, aber nicht zu überziehen, dass man keine Verletzung hat und so. Und das würde ich mal für mich hoffentlich annehmen. Und dann ist sicherlich das andere auch in den Trainingslagern, dass man halt sich auch die Zeit nimmt, 100% da ist, die Fragestellung auch dort beantwortet und dann auch, wenn jemand interessiert ist, nehmen wir das Spektrum Ernährung, auch dann näher bringt, auch eine Idee mitbringt, vielleicht auch mal einen Test durchführt, dass, wenn jemand dann rausgeht und später im Wettkampf dann sagt, oh, das habe ich umgesetzt, das ging richtig gut, dann ist es doch das Schönste, was da drin dann gibt. Einfach nicht mit Sinn und Verstand an die Sache rangehen und immer die Gesundheit da im Auge zu haben. Ja.
Wir haben jetzt eine gute Einheit geredet. Und ein Bereich, den ich noch nicht angesprochen habe, ist so ein bisschen dein Connect zu Hannes Havaitours. So ein bisschen dieses, wie kam das eigentlich? Also du hast es vorhin ganz am Anfang so ganz nebenbei mal gesagt, irgendwie, dass du mit dem Christoph und mit dem Hannes befreundet bist. Aber das musst du natürlich noch mal kurz ausführen, so ein bisschen. Wie seid ihr drei euch dann über den Weg gelaufen, sozusagen?
Ja, also es ist so, dass wir jetzt in Hannes waren wir auch schon auf Hawaii oder auch meine Annette. Wir waren zusammen in Brasilien, also die Wettkampfreise damals, als ich dann noch selber aktiv war und seinerzeit auch noch bei IBM. Und da haben wir sicherlich einen recht netten Draht. Wir waren auch zusammen auch schon auf Mallorca im Camp vom Hannes. Und seinerzeit, ich glaube, wir hatten am ersten Tag direkt mal 1000 Liegestützen gemacht. Und sind ja über irgendwelche Gatter dann geklettert. Also wir haben einiges an Abenteuer gemeinsam erlebt, der Hannes und wir. Und den Christoph, die Annette hat den Christoph schon gekannt über ein Camp. Und dann haben wir uns kennengelernt und auch da einfach eine tiefere Freundschaft, die auch vor oder zu IBM-Zeiten bereits dann entstanden ist. Und dann war es einfach naheliegend, als ich dann auch die Zeit hatte, dass wir da den Kontakt hatten. Sport ist sowieso der Background, Triathlon, man hat sich eh gekannt. Und dann war es eigentlich relativ schnell, dass der Hannes und der Christoph das vielleicht eine ganz nette Idee fanden, wenn ich dann ein bisschen mehr Verantwortung da auch übernehme. Und dann gab es auch solche Dinge wie jetzt der Allgäu-Triathlon. Und ja, man könnte sicherlich einige Podcasts mit der einen oder anderen Geschichte dann jetzt noch verbringen. Ja. Aber so kam ich dazu. Und für mich ist vielleicht auch ganz arg wichtig, dass selbst wenn es irgendwo die Möglichkeit gibt, nochmal andere größere Camps zu machen, ich würde es nicht machen, weil für mich sehr, sehr wichtig ist die Verbundenheit. Letztendlich gerade auch Christoph und Hannes und auch die ganzen Menschen. Also es gibt wenige, die ich bei euch im Büro ja nicht kenne. Und viele auch da schöne Erlebnisse gemeinsame. Also da gibt es für mich nichts anderes, dass ich da mehr oder weniger auch bleibe. Also für mich sehr, sehr wichtig einfach auch die Loyalität, die Verbindung, die Beziehung. Und ja, deswegen bin ich da mit voller Freude dran. Und wenn ich irgendwann mal dann nicht mehr alle Gruppen fahren kann oder andere Dinge oder dann mit dem Hannes mit dem E-Bike hinterherfahren muss, dann wird es vielleicht Zeit, dass wir ja vielleicht nochmal andere Camps entstehen lassen. Aber also so sehe ich das auf jeden Fall noch die nächsten Jahre, dass man da noch einige Camps zusammen macht.
Tatsächlich, aber weil du es gerade angesprochen hast und ich habe es ja auch, wir haben vorher natürlich kurz gesprochen und da habe ich auch angesprochen, dass wenn man deinen Namen googelt, dann findet man, wie es halt immer so ist, das World Wide Web vergisst nicht, sondern findet man einen Connect auch zum Allgäu-Triathlon. Vielleicht kannst du das vielleicht nochmal sagen, dass du warst auch mit Allgäu-Triathlon sozusagen durchaus auch immer verbandelt, so ein bisschen, ne? So, da gibt es auch eine Historie.
Also es war auch zu meiner Zeit, ich weiß gar nicht, ich hatte zwei, dreimal auch Allgäu-Triathlon mitgemacht. Auch jetzt German Altenried, der ja leider jetzt nicht mehr unter uns ist, aber sein Neopren werden die wenigsten kennen, den Allgäu-Hai, den bin ich natürlich auch geschwommen, ja. Und über das war schon immer eine Verbundenheit, weil es sind ja auch Wettkämpfe gekommen, wieder gegangen, ja. Und dann gab es ja irgendwann mal auch das Gespräch zwischen German und Hannes, ob es Überlegungen gibt, dass wir mit reingehen. Und ja, ich hatte auch das Glück, dann gemeinsam mit Christoph und Hannes die Gespräche zu führen. Und wir sind zusammen rein und da gab es viele Gespräche, auch gerade beim German am Samstagvormittag, wie das dann auch läuft. Wir haben uns in Ulm getroffen und ausgetauscht. Und ja, ich durfte die ersten zwei Rennen auch als, ich sag mal, ja, ob jetzt als Gesellschaft oder wie immer, wie man es auch nennen mag, dann mitbestreiten, habe einmal mehr, bin sehr dankbar zu erfahren, welche unglaubliche Verantwortung ist. Kann man mal eine kurze Anekdote vielleicht noch zeitlich reingeben. Ich hatte so ein Stück weit die Verantwortung für die Radstrecke. Dann fährst du wirklich mit dem ersten Sonnenstrahl lang vorm Start dann los. Du hast einen Besen und eine Schaufel hinten drin. du willst natürlich gucken und auch dann die Freigabe an die Polizei, dass nichts rumsteht, kein Auto, keine irgendwelche Scherben aus Versehen auf der Radstrecke. Da fährt man vorher ab, das wissen die wenigsten. Und wenn du dann da entlang fährst und mittendrin guckst du irgendwann in den Rückspiegel und siehst, dass jetzt gerade morgens eine Herde Kühe über die Straße getrieben werden, die ungefähr so 200 Meter auf der Straße laufen, dann abbiegen und du schaust zurück, dann möchte ich jetzt nicht ins Detail gehen, wie dann die Straße aussieht. Aber da stehst du als ehemaliger, wenn ich so sagen darf, IBM-Manager morgens da und schaufelst die Straße wieder frei und kehrst dann frei. Also das war nicht so gut die Idee seinerzeit, aber schaufelst die Straße frei. Das sind dann solche Dinge, das ist, da fragst du dich wirklich, was du da eigentlich gerade machst. Ja? Aber das macht auch der Allgäu-Triathlon aus, extrem familiär. War auch übrigens dann der Grund, wo wir dann die Köpfe zusammengesteckt haben und haben gesagt, wenn ich nicht im Allgäu lebe, dann werde ich immer dieser Saupreuße sein, bei denen, die das mitverantworten. Und während der Hannes Dinge auf dem Marktplatz morgens regelt, für sich ich wieder über Termin oder sonst irgendwas, das hat einfach nicht optimal da funktioniert. Aber ich freue mich riesig, die Entwicklung vom Allgäu-Triathlon. Und wenn ich dann mitbekomme, wie schnell das ausgebucht ist und welche Schwierigkeiten wir da hatten, das ist eine Freude pur. Und immer wenn ich Zeit habe, bin ich natürlich auch vor Ort, weil ich so viele Menschen da treffe. Ich darf nur um Hannes natürlich vorher nicht sagen, dass ich da bin, weil sonst da findet man keinen Schlaf. Ja, ihr werdet es wissen.
Nee, sonst stehst du wieder da oben und dann treibt der Hannes die Kühe persönlich noch da.
Ja, und der Hannes ruft dich an und sagt, beeil dich, weil du musst jetzt meinetwegen die Verpflegung machen oder da mit einer Fahne stehen. Also die Gefahr.
Ich wollte gerade fragen, sehen wir uns beim Allgäu-Triathlon, aber die Antwort kriege ich wahrscheinlich dann nicht aus dir raus.
Also die Chance, dass ich komme, ist recht groß, aber ich werde es dann inkognito. Also ich kann es dir dann sagen.
Wir sehen das dann an diesem 18.08. morgens 2024 um 6.30 Uhr.
Und den Hannes begrüße ich dann am Nachmittag, bevor ich dann wieder ins Auto setze. Ja. Aber der Christoph, der weiß in der Regel Bescheid. Und wenn es irgendwo natürlich eine helfende Hand benötigt wird, bin ich ganz, ganz klar damit dabei. Ja.
Sehr schön. Ja, Utz, also tatsächlich haben wir jetzt hier diese Kona Kässpatzen-Premiere in einer guten Stunde, Triathlon, ganz gut zusammen gestaltet. Und ich, für dich geht's nach Mallorca, für mich auch bald. Da sehen wir uns auch tatsächlich in persona mal. Insofern freue ich mich drauf und ja, dir bis dahin auf jeden Fall eine gute Zeit.
Und vielen, vielen Dank für deine Zeit und dass ich an der Premiere teilnehmen durfte. An unsere Zuhörer wünsche ich auf jeden Fall eine tolle, gesunde Saison und dass ihr eure Ziele erreicht. Und wenn irgendwas wäre, dann sind wir ja recht gut erreichbar, spätestens in den Camps oder beim Allgäu-Triathlon, wie wir gerade noch mitbekommen haben. Ja, vielen, vielen Dank.
Ja, das war sie also, Episode 1 von Kona und Kässpatzen. Und es war ja mal ein ordentlicher Rundumschlag, würde ich sagen. Von den Anfängen im Triathlon über Ergebnislisten per Postsendung bis hin zu Training im Frühjahr. Danke auf jeden Fall an den lieben Utz, der sich auf das Abenteuer Premierengast-Dasein eingelassen hat. Und auch an dich, dass du offensichtlich bis hierher zugehört hast. Kona und Kässpatzen gibt's ab sofort immer sonntags. Ziel wäre, dass du das Gespräch dann schon auf den obligatorischen Longrun mitnehmen kannst. Und wenn du Bock hast, lass am besten mal ein Abo im Podcast-Player deines Vertrauens da oder check einfach über die sozialen Netzwerke, wer wann wie wo zu hören ist. Nächste Woche dreht sich dann alles um Profi-Perspektiven. Eine Profi-Triathletin wird nämlich zu Gast sein. Und zwar niemand Geringeres als die Queen of Allgäu. So, wer diesen Titel trägt, das kannst du dir ja in den kommenden Tagen nochmal überlegen. Und dann hören wir uns ja vielleicht bald wieder. Bis dahin sage ich in gewohnter Hannes-Hawaii-Tours-Manier Mahalo und Aloha oder auch Ciao und Tschüss.